blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind heute Abend bei unserem Talk. Heute mit einer Frau, die muss man quasi irgendwie wie eine Nadel im Heuhaufen suchen hier in Deutschland. Davon gibt es nämlich nicht so viele. Sie ist im Aufsichtsrat von einem DAX-Unternehmen. Herzlich willkommen, Manuela Rousseau.
Hallo, guten Tag, Frau Fischer.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Beiersdorf, da haben wir natürlich alle im Hinterkopf, Tesa, Hansaplast, Nivea vor allen Dingen, Labello. Und Sie sagen, Frau Rousseau, wir alle, wir brauchen Vorbilder, insbesondere auch wir Frauen. Und als Kind, da war die Pippi Langstrumpf für Sie so ein Vorbild. Mhm. Was können wir uns von der abschauen?
Ich habe es geliebt, dass Pippi Langstrumpf unkonventionell ihren ganz eigenen Weg geht, der mich als Kind in Staunen versetzt hat und irgendwie so die Hoffnung geweckt hat, Mensch, jeder kann so seinen eigenen Weg finden. Was sie sich selbst getraut hat, abzugucken und zu denken, das kann ich doch auch, also natürlich nicht so wie Pippi Langstrumpf, aber im weitesten Sinne, wo ist mein Weg? Wie kann ich meinen Weg suchen oder finden? Und wie kann man sich auch aus dem Korsett der Erziehung und der Eltern so ein bisschen vielleicht befreien?
Wie kann man Pferde stemmen? Das machen wir in der kommenden Stunde. Sie haben einen sehr erstaunlichen Weg gemacht und ich freue mich auf die kommende Stunde mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Mein Gast heute auf der blauen Couch hat wirklich eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt. Von einer Pleite mit Ende 20 mit einem Elektrobetrieb, das waren zwei Geschäfte oder drei Geschäfte sogar, bis hin zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bei Beiersdorf, die Manuela Rousseau. Frau Rousseau, eigentlich müsste ich Professor sagen. Denn Sie haben diesen Titel, obwohl Sie keine akademische Karriere gemacht haben, keine akademische Ausbildung haben. Ihre Mutter hat Sie von der Schule genommen nach der 8. Klasse. Das war gegen Ihren Willen?
Das war absolut gegen meinen Willen. Wir beide bleiben bei Frau Fischer und bei Frau Rousseau. Den Titel können wir uns wirklich erstmal schenken.
Ja.
Auch wenn ich lange dafür gekämpft habe, da kommen wir vielleicht später nochmal
ja.
zu. Ja, in der Tat. Meine Mutter war damals geschieden und musste ihren Unterhalt selbst verdienen. Sie hatte keinen Anspruch auf Unterhalt. Sie war schuldig geschieden. So ein Schuldprinzip gab es damals in den 60er Jahren tatsächlich noch. Das heißt, mein Wunsch, ich würde gerne noch weiter zur Schule gehen oder vielleicht irgendwas ganz anderes nochmal ausprobieren, wurde quittiert mit den Worten, wir brauchen alles zum Lebensunterhalt. Ich würde mich freuen, wenn du dich entscheidest, eine Lehre zu machen und ab sofort mit zum Lebensunterhalt beitrittst. War eine Notwendigkeit, dem gab man auch nicht viel hinzuzufügen. Ich war damals 14 und bin dann tatsächlich in eine Lehre eingetreten im Einzelhandel.
14 Jahre,
das 14 Jahre.
Ist so früh, ne? Das ist ja fast noch ein Kind, muss man
das
sagen.
Das ist so, ja.
Umso erstaunlicher, welche Karriere Sie gemacht haben, das ist total toll, finde ich. Sie sagen, Sie haben sich getraut. Ihr Buch heißt, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Und das ist genau der springende Punkt, glaube ich, über den wir auch sprechen müssen. Sind wir eigentlich noch zu zaghaft, zu zurückhaltend, zu zweifelnd an allem?
Das war die größte Überraschung, die ich jetzt bekommen habe als Resonanz auf dieses Buch, weil ich habe meine Geschichte geschrieben und meine Zweifel und meine Ängste, war mir nicht wirklich bewusst, dass ich damit sozusagen einen Punkt treffe, der viele Frauen bewegt. Die Frauen sind gut ausgebildet, sie kommen mit ihrem Abitur, sie machen Studien. Es sind mehr Frauen am Arbeitsmarkt als Männer mit einem akademischen Abschluss. Und trotzdem merke ich, dass Frauen sich den alten Rollenbildern immer noch unterwerfen und Schwierigkeiten haben, so wirklich ihre Persönlichkeit, ihren Weg zu gehen und sehr selbstbewusst den Weg zu gehen. Und das scheint in diesem Buch tatsächlich mutmachend zu sein. Das erfahre ich von allen Altersgenerationen und selbst Männer kommen und sagen, hey, den Aspekt habe ich so noch gar nicht gesehen. Es ist spannend, das ist
tatsächlich
interessant.
Ja, tatsächlich. Wobei man ja sagen muss, also die Männer, die tun sich da schon leichter. Ne? Die zweifeln nicht so sehr an sich, die sind da selbstbewusster auch, die denken vielleicht auch gar nicht so tief über gewisse Dinge nach. Oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen jetzt, aber das scheint manchmal so. Ne?
Also ich glaube, dass das nicht nur ein Klischee ist, sondern dass das aus der Erziehung und auch aus den tradierten Mustern sich entwickelt hat, dass die Männer eher wettbewerbsfreudig sind im Sport oder auch sonst. Ist einfach gewohnt, sie kämpfen um Dinge, sie sind erstmal selbstbewusst und sagen, traue ich mir zu, kann ich. Frauen, die eine neue Stelle angeboten bekommen, trauen sich manchmal nicht mal, sich zu bewerben. Mhm. Vor lauter Respekt, die Aufgabe könnte zu groß sein oder vielleicht könnte sie scheitern. Auch glaube ich, das ist für Frauen kein schönes Gefühl. Ich glaube, für Männer ist es auch kein schönes Gefühl. Aber ich glaube, Männer sind es gewohnt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, so rum ist richtig. Und wagen einfach den Neuanfang und gehen auch bewusst rein und sagen, ja, wenn es nicht klappt, hat es nicht geklappt. Wenn ich noch nicht alle Fähigkeiten mitbringe für eine neue Aufgabe, ist es ja eine Herausforderung. Ich will ja auch noch was lernen. Und ich glaube, dass das durch die geschichtliche Entwicklung sich so aufgebaut
ja,
hat.
Ja, das müssen wir in den Griff bekommen. Das haben ja auch ganz andere Frauen, nicht nur hier in Deutschland, sondern das ist fast, glaube ich, weltweit.
Michelle Obama, ne? Ganz genau, hat es in ihrer Biografie genauso beschrieben, dass sie selbst immer das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Und es gibt ja diesen Fachbegriff Imposter-Syndrom, was einfach beschreibt, dass Frauen, ich habe es von Meryl Streep gelesen, dass sie auch nicht genau weiß, ob sie eine tolle Schauspielerin ist. Das sagen wir doch alle, ja, wenn sie nicht, wer dann?
Ja, genau. Ja?
Aber dass das Gefühl irgendwo in einem schlummert, ich bin nicht gut genug.
Sie sagen auch, die Frauen sollen aufhören, Kuchen zu backen und die eigene Welt größer denken. Also ich bin in der Küche jetzt nicht die größte Heldin, muss ich sagen, aber ist das tatsächlich noch so, dass viele eben Kuchen backen und das an erster Stelle sehen?
Ich hatte dieses Zitat oder diese Erkenntnis hatte ich, als eine Freundin mir erzählte, oh Gott, wir haben jetzt wieder, wir sollen Kuchen mitbringen in den Kindergarten für die Kinder. Ja? Und dann sage ich, ja, dann geh doch Kuchen kaufen. Und dann sagte sie, nein, da muss man selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Und daraus habe ich jetzt, sag mal, spinnt ihr? Also was wollt ihr denn noch alles? Also ich meine, ihr leistet doch schon im Beruf, im Haushalt, überall die höchsten, ja, mehr kann man ja gar nicht rausholen aus einer Person, aus einer Frau. Und dann geht die noch Kuchen backen. Und wenn es Mitternacht ist oder so, dadurch, nee, jetzt hört mal auf, Kuchen zu backen.
Das finde ich sehr lustig, dass Sie als erstes sagen, dann geh doch einen kaufen. Wunderbar. Da würden jetzt viele Mütter sagen, oh Gott, das darf ich doch gar nicht. Sie selber sind ja auch schon ab und zu mal auf die Nase gefallen, das muss man sagen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Mit 14 jetzt erst einmal die Lehre angefangen, dann Ende 20 Konkurs mit einem ganz gut florierenden Betrieb eigentlich.
Bestimmt.
Das war für Sie schon so ein tiefes Loch, in das Sie
das
gefallen
war ein sehr
sind.
Tiefes Loch. Andererseits heute würde man sagen, ein Start-up. Ich vergleiche das gerne mit einer Art Start-up. Es war erfolgreich. Wir hatten 28 Leute. Wir haben 3 Geschäfte, Einzelhandelsgeschäfte gehabt. Wir haben gutes Geld verdient. Wir haben schicke Autos gefahren. Also es war eine Erfolgsstory, ohne Frage. Das Menschliche, was uns dann eingeholt hat, ist, dass einer der Gründer gesagt hat, er hatte keine Lust mehr auf das Geschäft, nicht auf uns, nicht auf alles, nicht, und hat dann sozusagen das Konto geplündert und war weg. Und das hat uns in die Situation gebracht, aus einer Erfolgsstory von heute auf morgen Konkurs anzumelden. Das heißt, darauf konnte man sich auch nicht einstellen und vorbereiten. Wenn das nicht so plötzlich eingetreten wäre, hätten wir ja sozusagen Maßnahmen ergreifen können, irgendwas dagegen zu tun. Mhm. Da war nichts dagegen zu tun. Das war einfach von gleich auf jetzt aus. Und alle Scherben. Ja. Ehe ist kaputt gegangen. Ich hatte kein Geld. Ich hatte keinen akademischen Abschluss. Ich war 28, das heißt 14 Jahre im Einzelhandel tätig und irgendwo völlig am Boden. Geld war weg, das ich eingezahlt hatte. Ja, und kein Job.
Und da war ab und zu auch der Alkohol dann mal im Spiel?
Na, so schlimm war es nicht. Aber man fühlt dann einfach manchmal so viel Schmerz oder so viel Leere in sich, dass man dann doch denkt, ich will jetzt schlafen, ich muss meinen Kopf mal ruhig kriegen. Und dann trinkt man auch mal ein Glas Alkohol. Also ich mag gar keinen Alkohol. Also diese Versuchung war nicht sehr groß. Ja. Aber dieses, ich brauche was zum Runterkommen, zum Schlafen oder einfach mal. Einfach loslassen jetzt.
Und mittlerweile angekommen ganz oben in der obersten Etage. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Manuela Rousseau ist heute mein Gast auf der blauen Couch. Sie ist eine der wenigen Frauen, die es in einem DAX-Konzern in den Aufsichtsrat geschafft haben. Bevor wir jetzt darüber weitersprechen, über Ihre Geschichte, die natürlich besonders ist, müssen Sie mir verraten, wie kommt das zu diesem wunderbaren Namen Rousseau? Wissen Sie das?
Ich habe mal versucht, über die Familienforschung das rauszufinden. Natürlich wüsste ich gerne, ist Henri Rousseau als Maler oder Jean-Jacques Rousseau oder gibt es da irgendwelche Verbindungen? Ich bin da leider nicht weitergekommen, würde es gerne wissen, habe aber meine Lösung gefunden und habe meinen Bruder gebeten, kannst du nicht, wenn du einen Sohn bekommst, deinen Sohn Jean-Jacques nennen? Er fand das eine lustige Idee. Meine Schwägerin fand das gar nicht lustig. Dieses Kind heißt jetzt Marcel J.J. Rousseau. Und damit bin ich also verwandt mit Jean-Jacques Rousseau.
Also da haben Sie es jetzt hergestellt. Wunderbar. Schöne, klare Antwort dazu. Wir sprechen über Frauen in Führungspositionen. Das hat ja bei uns auch eine noch nicht so ganz erfolgreiche Geschichte. Sie sind eine der wenigen, die das geschafft haben. Aber immerhin muss man sagen, wir haben ja auch eine Kanzlerin. die eine große Stärke hat, wie ich finde, egal jetzt, ob man ihre Partei unterstützt oder nicht. Und diese Kanzlerin hat jetzt auch mal eine Schwäche gezeigt, gesundheitlich. Ja, man hat ihr anmerken können, sie ist angeschlagen. Manche sagen, Schwäche zeigen, das geht gar nicht.
Also ich glaube, man darf Schwäche zeigen. Das ist das Gegenteil von Stärke und beides gehört zu uns. Also ich finde das völlig normal. In der Position einer Kanzlerin hat man natürlich eine Gesamtverantwortung, die dermaßen groß ist, dass es schon wichtig ist, wie ist es um den Gesundheitszustand einer so großen Verantwortung bestellt. Das finde ich schon okay. Aber natürlich dürfen wir alle Schwäche zeigen, auf jeden Fall.
Das haben Sie selber auch schon mal Schwäche zeigen müssen?
Naja, spätestens in dem Moment, wo ich buchstäblich am Boden lag mit meinem Konkurs, war ich ausgezählt. Ja, natürlich. Aber ich spüre auch, dass Schwäche mir immer wieder auch zeigt, wenn man sie zulässt. Und ich glaube, das Buch lässt das sehr gut zu, dass ich daraus wieder sozusagen anderen auch Mut mache. Also man glaubt ja immer, man ist vielleicht nichts Besonderes, aber jeder Einzelne hat besondere Geschichten und die sind für andere einfach lehrreich und hilfreich. Also das ist die Lehre, die ich aus diesem Buch gerade ziehe, an den Resonanzen merke, wie viel Mut dieses Buch macht. Und das war der Grund, warum ich es geschrieben habe. Und da zeige ich schon auch, wo meine Grenzen sind, wo meine Schwächen sind und wie ich mich da wieder raushole. Also genau das beschreibt das Buch, glaube ich, ziemlich gut.
Das ist doch wunderbar, wenn jemand auch mal sagt, Mensch, heute ist ein schlechter Tag.
Wir machen uns doch alle ein bisschen was vor, weil wir alle so toll und so perfekt sind und eben eigentlich gar keine Fehler haben und irgendwie schafft man es eben doch noch, den Kuchen zu backen, über den wir vorhin gesprochen haben. Aber das müssen wir gar nicht. Und deswegen darf man sich wirklich erlauben, sein eigenes Lebensskript zu schreiben und zu überlegen, was brauche ich, um ein glücklich und erfülltes Leben zu führen.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das so sehen. Und wir kommen jetzt mal zur Manuela Rousseau persönlich. Wir haben nämlich einen Lebenslauf für Sie. Den haben meine Redakteure zusammengestellt und wenn Sie den bitte vorlesen.
Mein Name ist Manuela Rousseau und ich bin eine Frau, die sich traut. Ich bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende in einem DAX-Konzern, Professorin und Mentorin. Und das, obwohl oder gerade weil ich nie studiert habe. Ich finde, Frauen sollten sich von Erwartungen anderer und von alten Mustern befreien und ihr ganz eigenes, großartiges Leben gestalten. Geprägt haben mich die Armut und die emotionale Kälte in meiner Kindheit, meine Pleite mit Ende 20 und mein Aufstieg und Glück im zweiten Anlauf. Ich wünsche mir, dass Frauen sich mehr zutrauen und öfter Ja zu großen Chancen sagen. Und ich würde gern mal Zeit haben, um nach Australien zu reisen. Aber an meinem Rentenleben will ich noch lange nicht denken.
Schön.
Schön, ja.
Können Sie unterstreichen.
Könnte ich unterstreichen, ja, genau. Besonders mit dem Glück im zweiten Anlauf.
Ja.
Das Glück brauchen wir alle. Fleiß ist wunderbar und auch Entscheidungsfreude, alles Mögliche. Ohne Glück geht nichts. Und das andere ist tatsächlich Mut machen. Das ist mir ein großes Anliegen und das merke ich, dass das auch gebraucht wird.
Es steht auch im Lebenslauf, geprägt haben Sie die Armut und emotionale Kälte in der Kindheit. Haben Sie das so empfunden?
Also die Armut kann ich an einem Beispiel besonders festmachen. Es war ja erst ein normales Elternhaus mit einem Bruder und einem Vater und einer Mutter, bis ich eben 10 Jahre alt war und dann meine Eltern sich scheiden ließen und meine Mutter, wie ich schon andeutete, keinen Unterhaltsanspruch hatte. Und ich erinnere mich an eine Szene, dass ich irgendwie Obst kaufen wollte im Supermarkt und sie sagte, Obst können wir uns nicht leisten. Und zu meiner Tante sagte sie, also wenn du wieder was mitbringen willst, bring doch mal Obst mit. Ich fand das schon, was für alle ganz selbstverständlich war, für uns nicht möglich war. Oder auch in einer Wohnung zu wohnen, in der es kein Badezimmer gibt, sondern eine Toilette auf dem Flur. Ich glaube, weiß nicht, ob es solche Wohnungen heute noch gibt. Wenn man dann Freunde mitbringt oder so, man hat immer das Gefühl, die haben ein anderes Leben. Und das habe ich als Armut habe ich so empfunden. Die Kälte, das ist vielleicht zu hart ausgedrückt. Ich hatte ein liebevolles Großelternhaus, wo ich wirklich einfach akzeptiert und angenommen wurde. Als erste Enkelin, großer Stolz auf Seiten der Großeltern. Dann aber, nachdem ich bei meinen Eltern eingezogen bin, nachdem meine Mutter meinen Bruder bekommen hatte und wir dann zu viert in dem Haushalt lebten, hatte ich immer das Gefühl, das ist aber ein ganz anderes Elternhaus. Meine Mutter hatte ja einen Wunsch. Sie wollte kein Mädchen, sie wollte einen Jungen. Und ich war für sie die größte Enttäuschung. Das ist wirklich so, das kann ich heute auch lächelnd sagen.
Das hat sie Ihnen auch gesagt.
Meine Mutter hat das ganz früh als erstes in den Raum gestellt. Mein Bruder war kein hübsches Kind, aber ein Junge. Und sie hat sich immer einen Jungen gewünscht. Ich war hübsch, aber leider ein Mädchen. Insofern war das für sie ein Problem, ein großes. Und sie hat uns auch genau so erzogen. Und insofern wurde mein Bruder anders behandelt als ich. Mhm. Also ich würde es nicht Kälte nennen. Also meine Mutter hat mir Kleidchen genäht und mich wie eine kleine Prinzessin zurechtgemacht. Also das ist nicht kalt. Mhm. So, ja, also ich habe das nur erlebt als Spagat zwischen einem Großelternhaus, wo man angenommen ist, mhm. und einer Mutter, die sozusagen erwartet, dass ich mir ihre Liebe verdiene und ich hinterherlaufen muss. Mhm. Das meine ich mit Kälte. Letztendlich, glaube ich, kann ich sehr gut reflektieren, weil ich dieses Spannungsfeld erlebt habe. Weil wie soll es denn sein? Es kann ja gar nicht an mir liegen, wenn ich in dem so willkommen bin und da nicht. Deswegen muss ich meinen Weg finden und mir auch diesen engen Rahmen, der mir gesteckt wurde in dem einen Elternhaus, ein bisschen draus befreien. Mhm. Ich glaube, das ist da gelegt worden.
Kann schon gut sein. Und vor allen Dingen, wie schön dann, dass Ihre Großeltern ja auch vieles dann aufgefangen haben, genau, was Liebe bedeutet, ja, und Ihnen die Liebe dann gegeben haben. Ja. Und über diese vorgefertigten Lebensmuster, die uns ja auch manchmal so einengen, uns Frauen, über die wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der
Sehr
blauen
gerne.
Couch.
Sehr gerne.
Frau Rousseau, Sie machen was für mich sehr Erstaunliches. Sie legen Ihren Tagesablauf akribisch fest. Legen sogar morgens schon fest, wann Sie was essen. Das spricht für eine sehr große Disziplin. Ich weiß mittags noch nicht einmal, was ich essen soll. Also das ist ja toll. Wie schaffen Sie das?
Also ich glaube, Disziplin ist mein zweiter Vorname. Das könnte so sein. Und Planen ist dann wahrscheinlich der nächste Vorname.
Ja.
Mir hilft es einfach, Tage, die teilweise eben auch wirklich 14 Stunden lang sind, zu strukturieren. Und wenn ich schon morgens weiß, dass ich abends eine Veranstaltung habe, wo ich weiß, es gibt ein Drei-Gänge-Menü oder so, dann könnte ich meine Figur gar nicht halten. Das ist eh noch schwer genug für uns alle. Aber wenn ich dann mittags einfach wahllos irgendwas essen würde und weiß, abends kommt nochmal was, das funktioniert nicht. Deswegen skizziere ich grob. Ja, also ich schreibe nicht in Gramm auf oder was es nun genau ist. Aber ich weiß schon, dass es eine bestimmte Menge am Tag nicht überschreiten sollte. Oder eben auch das Glas Alkohol am Abend wirklich wegfallen muss, weil Kalorien machen nun mal nicht schlanker.
Ja, verstehe. Also das nenne ich mal Hut abmäßig, dass man das so schafft. Sie sind nicht nur beruflich erfolgreich, sondern Sie engagieren sich sehr stark auch ehrenamtlich. Mhm. Und das ist auch eine spannende Geschichte. Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir brauchen Frauen, die sich trauen, das sagt mein Gast heute auf der blauen Couch und hat sie auch geschrieben in einer Autobiografie, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Beiersdorf, Manuela Rousseau. Ihre Aufgabe ist ja, um das mal ganz kurz zu sagen, den Vorstand zu beraten und zu überwachen. Ne?
So das ist die Hauptaufgabe eines Aufsichtsrats, genau.
So kann man das sagen. Und da hat man es Ihnen auch nicht immer so ganz leicht gemacht. Ne? Ihre erste Kandidatur, die ist auch erst einmal schiefgelaufen.
Ja, im Nachhinein ist das mit dem Scheitern ja so. Nach dem Scheitern ist wieder, ne, man
ja,
fängt
genau,
wieder an. Also ich habe viele Erfahrungen gesammelt in diesem ersten Wahlkampf, viel Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen gehabt, nicht nur die gewählt haben, sondern die den Wahlkampf auch unterstützt haben. Ich erinnere mich an ein Ereignis. Wir waren in einer Tochterfirma in der Produktionsstätte und eine Frau kam auf mich zu und sagte, was machen Sie jetzt hier? Die konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich für die Kandidatur mich bewerbe.
Ja.
Und ich sagte, ich kandidiere jetzt für den Aufsichtsrat. Und sie nahm mich in den Arm und sagte, das wird Zeit. Wir brauchen endlich eine Frau da oben. Und ich meine, das war 1994. Mhm. Ja. Und dann hat es nicht geklappt. Ich meine, ich hatte so um die 42%, was ordentlich ist bei der ersten Wahl. Aber ich habe nicht gewonnen. Und ich war bitter enttäuscht über die Niederlage. Und ich hatte diese Frau im Ohr, die mir sagte, ach, jetzt hat sie es nicht geschafft. Also ich war sehr deprimiert danach und habe lange mit mir gehadert, macht man das jetzt nochmal vielleicht nach 5 Jahren oder nicht? Und habe diesen inneren Willen aber entwickelt und gedacht, ich habe einen Achtungserfolg. Ich habe den Weg für Frauen vorbereitet. Ja, wenn ich es nicht bin, die nächstes Mal kandidiert, dann wird es eine andere sein. Und dann habe ich mich aber trotzdem entschieden und die Kollegen haben es unterstützt. Und dann habe ich halt 1999 tatsächlich nochmal kandidiert und bin auch gewählt worden und habe jetzt die 5. Aufsichtsratwahl gewonnen. Das heißt, ich bin jetzt im 21. Jahr bei Beiersdorf im Aufsichtsrat, jetzt auch noch als stellvertretender Vorsitzender. Das ist großartig.
Das
ist
echt großartig.
Von den Kollegen auch, dass die mir das Vertrauen schenken.
Ja, aber auch von Ihnen, dass Ihnen das Vertrauen geschenkt wird. Wenn Sie so oft gewählt werden, dann ist da ein vollkommenes Vertrauen da. Und Sie sagen auch, Frauen, engagiert euch ehrenamtlich, das bringt euch auch was. Ja. Netzwerken beispielsweise, aber auch ein Projekt durchsetzen lernen. Und Ihr Herzensprojekt, Das war die Nikolaikirche zu retten, nachdem die ja so beschädigt war.
Die ist im Zweiten Weltkrieg eine Kriegsruine gewesen und die Stadt hat dann die Verantwortung, sie wieder als würdiges Mahnmal aufzubauen. Die Stadt hat diesen Auftrag ein bisschen vergessen und wir haben eine Bürgerinitiative gegründet, die dann dafür gesorgt hat, dass wir innerhalb von 7 Jahren tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit bekommen haben und auch 14 Millionen Mark einsammeln konnten, sodass das Projekt tatsächlich auch erfolgreich nach vorne ging. Das habe ich vorher ja gar nicht gemacht, Fundraising, Gelder sammeln, Kampagnen machen für ein ehrenamtliches Projekt. Das habe ich alles im Ehrenamt gelernt. Und ich fand das einfach eine tolle Erfahrung, eigenständig diese Dinge machen zu können. Im Job muss man natürlich auch das richtige Ergebnis liefern. Hier durfte ich viel eher Fehler machen. Die wurden einem ja viel leichter verziehen. Mhm. Und man konnte anhand dieser Fehler dann wieder neu lernen und wieder was Neues ausprobieren. Und mein Highlight war sicherlich, als wir dann mit einer unserer neuen Glocken zum Papst nach Rom gefahren sind.
Die musste natürlich gesegnet werden, stellvertretend.
Das war so eine Idee, genau, wo ich gedacht habe, also jetzt ist es ja ein überkonfessionelles Mahnmal, es ist keine Kirche mehr. Da könnte doch eigentlich der Papst eine dieser Glocken segnen. Und wir haben das tatsächlich hinbekommen und waren mit einer Delegation am Petersdom zu einer Audienz.
Genau. Und das war für Sie ein Highlight? Das fanden Sie toll?
Ja, also wenn ich an die Worte zurückdenke, in einer großen Halle, in der mehrere tausend Menschen sitzen, die teilweise vom Papst begrüßt werden. Wir hatten die erste Reihe, wo er dann auch persönlich noch vorbeikommt, den Segnungsvorgang durchgeführt hat, einem die Hand geschüttelt hat und 3 Worte gesagt. Aber schon bei der Begrüßung, ich hoffe, ich krieg's zusammen, war das: Ich begrüße den Förderkreis Rettet die Nikolaikirche aus Hamburg und danke Ihnen für Ihr Engagement für den Weltfrieden. Ehrlich gesagt, kriege ich immer noch Gänsehaut.
Ja,
das war toll.
Toll.
Alles Ehrenamt.
Da sieht man, wie wichtig das auch ist. Und auch da kann man natürlich viel Kraft rausschöpfen, wenn man da so erfolgreich ist. Jetzt haben Sie einen Mann, da kann man auch Kraft rausschöpfen. Der stärkt Ihnen den Rücken. Sie sind in zweiter Ehe verheiratet. Und da haben Sie jedes Jahr ein bestimmtes Ritual. Und das finde ich so schön. Erzählen Sie das mal.
Ja, dadurch, dass es nicht die erste Ehe war, wollte ich eigentlich nie wieder heiraten. Und habe dann beim zweiten Mal, als mein Mann so ein bisschen drängelt und meinte, aber wir können doch jetzt auch heiraten, wir sind schon ein paar Jahre zusammen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wollen wir nicht irgendwas machen, dass wir uns jedes Jahr nochmal in die Augen gucken, ein Gespräch führen und vielleicht sagen, wir verlängern um ein Jahr. Also wir sind jetzt 27 Jahre demnächst verheiratet und dann kommt das 27. Verlängerungsritual, was einfach Spaß macht. Also wir haben uns das angewöhnt und wir lieben dieses Ritual auch. Und es ist schön und es kann auch mal sein, dass unterjährig irgendetwas passiert, wo man dann sagt, wollen wir mal ein Gespräch vorziehen.
Ja? Ach so, ja.
Also ich meine, alle Ehepaare, die lange, lange verheiratet sind, wissen, dass das Wellenbewegungen sind, die mal intensiver und mal weniger intensiv sind, manchmal auch kritisch werden. Dann wartet man vielleicht nicht, bis das Jahr rum ist.
Da haben Sie vollkommen recht. Da sollte man die Gelegenheit beim Schopf fassen.
Ob die Richtung noch stimmt.
Aber das finde ich sehr schön, weil man da eben auch ein bisschen bewusster sich macht, wie wichtig das ist, miteinander zu reden und immer wieder auch auf die wichtigen Dinge gemeinsam zu sprechen kommt. Ne?
Einmal das und dem anderen Partner auch wirklich jeden Tag dieses Gefühl zu geben, es gibt nichts Wichtigeres. Du bist das Wichtigste. Jeden
Tag. Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Ich dachte, Sie sagen, Ihr Job ist natürlich auch sehr wichtig, aber drüber steht noch Ihr Mann.
Können wir das so festhalten? Das können wir einfach so festhalten. Er hat zum Beispiel am Sonntag bei der Wärme in Hamburg einen Halbmarathon gelaufen. Das war sein erster und mein Mann hat auch eine 6 vorm Geburtstag. Und ich hatte das Gefühl, es wäre ihm sehr recht, wenn ich irgendwie an der Strecke bin. Also ich habe mit mir gekämpft, ob ich jetzt 4 Stunden irgendwo an dieser Strecke stehe, weil es ist einfach eigentlich ja auch für mich nicht produktive Zeit, so, wo ich schon gerungen habe. Aber es war dann gar keine Frage. Es ist wichtig, dass ich dann das Signal gebe, ich bin da. Du wünschst dir das und ich bin da. Und es kam so herzlich zurück jetzt in den letzten Tagen. Wie schön, dass du da warst.
Ja, wie schön. So,
ja, genau. Das nach 27 Jahren. Ich finde das okay.
Das finde ich allerdings auch. Sie sind ja auch, wir haben schon gerade darüber gesprochen, Sie sind Professorin, haben natürlich auch Studentinnen und geben denen auch was mit auf den Weg. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Mhm. Ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte, die mein Gast heute hat, die Manuela Rousseau, hochgearbeitet, kann man sagen, bis in den Aufsichtsrat von Beiersdorf, eine der wenigen Frauen bei einem DAX-Unternehmen. Ganz kurz, über Frauenquote wird ja immer oft diskutiert. Würden Sie sagen pro oder contra?
Im Buch sage ich, ich bin dafür und dagegen und sonst sage ich ganz gerne, die Quote, sie ist eine Krücke, die uns hilft, besser und schneller zum Ziel zu kommen. Warum sage ich das? Wenn man schaut, dass wir die gesetzliche Quote für den Aufsichtsrat haben, der 30% vorgibt seit 2015. Es gibt auch eine Quote, aber eine freiwillige für den Vorstand. Und da passiert fast gar nichts. Mhm. Und es ist legal, dass sich Unternehmen dort die Quote null setzen. Ja, wo ich denke, was ist das denn? Also null hinzuschreiben, finde ich schon unverschämt.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also ich finde das ganz schön, was so in Ihrem Buch alles so drinsteht, und kann da so ein paar Zitate rausnehmen. Sie sagen, Machen ist mutiger als Wollen. Das ist vollkommen richtig, aber Machen bedeutet auch manchmal, dass man das Risiko eingehen muss, dass man scheitert, ne? Und da haben wir Frauen ja ein großes Problem damit.
Das stimmt. Trotzdem, unsere Lernkurve kann sich ja gar nicht entfalten, wenn wir nicht auch Dinge tun, die falsch waren. Mhm. Die geben mir doch ganz viele Richtungen. Was muss ich vielleicht noch besser machen? Was muss ich noch ändern? Ich glaube, es liegt daran, wir würden alle gerne perfekt sein. Und perfekt geht nicht. Also sympathisch ist unperfekt.
Ja, das stimmt überhaupt. Sie haben recht, das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Da sollten wir mal alle drüber nachdenken. Sympathisch ist unperfekt, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt haben Sie junge Studentinnen, die natürlich auch sich an Sie wenden, weil klar, Sie sind erfolgreich in Ihrem Job. Ja. Sie sind jemand, der auch viele Gefühle rüberbringt. Ich finde das so sympathisch, ja. Was geben Sie denen denn mit auf den Weg?
Wenn ich mit den Studierenden arbeite oder eben auch mit Mentees, also als Mentorin aktiv bin, dann ist das gar nicht viel. Ich habe das Gefühl, meine Eltern haben wenig Erwartungen in mich gesteckt. Also ich hatte keine, die ich erfüllen muss. Heute ist das manchmal ein bisschen umgekehrt. Meine Mentees leiden unter dem Druck, den die Eltern ausüben, im Sinne von, du hast doch alles vor dir und du kannst doch noch ein Praktikum und du könntest noch dieses Studium und mach doch noch was und mach doch noch was. Und eine meiner Studierenden in den Mentees, die sagte mir, Frau Rousseau, ich bin völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich will. Ich weiß gar nicht, wo mein Weg ist. Ich erfülle immer alles und mach und tu. Ich hatte ihr gesagt, dann einfach mal mit den Eltern offen reden. Mhm. Und die ist völlig glücklich. Die hat ihren Lebensweg verändert. Sie
das
hat sich
schön.
Völlig auf einen neuen Weg gemacht. Ihre Eltern unterstützen das auch. Frauen haben ein Problem. Eine Entscheidung heißt immer, sich auch gegen etwas zu entscheiden. Also jede Entscheidung hat auch einen Preis. Also wenn ich ein Kind habe, hat es seinen Preis. Wenn ich keins habe, hat es auch seinen Preis. Aber ich finde, eine bewusste Entscheidung macht es uns auch leichter, die getroffene Entscheidung dann auch mit Freude zu leben.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. So. Jetzt ist das oft so, dass man das Gefühl hat, okay, wenn ich ganz nach oben will in einem Unternehmen, insbesondere wenn es ein großes Unternehmen ist oder vielleicht sogar ein DAX-Unternehmen, dann muss ich hart werden, dann muss ich versuchen, mich durchzusetzen, dann muss ich unter Umständen auch über Leichen gehen. Bei Ihnen habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendein Punkt da zutrifft. Das ist auch Quatsch, oder?
Der erste war auf jeden Fall Quatsch, das war über Leichen gehen, das kommt nicht in Frage. Hart sein kommt auch nicht in Frage. Man muss schon tough sein, aber ich darf auch charmant sein, ich darf sehr selbstbewusst sein. Und das Wichtigste, ich muss in der Sache, im Thema einfach fit sein. Also ich muss mit Fakten fit sein, ich muss mit Meinungen stark sein. In so einem Aufsichtsrat denke ich jedes Mal, wenn ich eine größere Entscheidung mittrage, alle Kollegen, die mich gewählt haben, sitzen jetzt gerade hier im Raum hinter mir und hören zu. Sagt sie was? Was sagt sie? Kämpft sie für uns? Setzt sie sich ein? Das ist ein Auftrag, den ich bekommen habe, auf Zeit. Und den versuche ich, so gut es geht, zu erfüllen. Und es geht ja nicht darum, ich bin ja nicht im Betriebsrat, der sich um Lohn kümmert oder um Rahmenbedingungen der Arbeitssituation, sondern ich bin dafür gewählt, dass ich versuche, die besten Bedingungen für dieses Unternehmen zu schaffen, damit es weiter wachsen kann. Mhm. Und in 20 Jahren ist Beiersdorf vom EBIT, also vom Gewinn, vom Umsatz, von der Anzahl der Tochterfirmen, von der Anzahl der Mitarbeiter größer als je zuvor. Also wir sind gewachsen und sind stark am Markt. Und das ist die Rolle im Aufsichtsrat, die richtigen Vorstände auszuwählen, damit die sozusagen dafür sorgen, dass dieses Unternehmen wächst. Und das ist eine tolle Aufgabe.
Sich durchzusetzen, das ist natürlich schon wichtig, aber man muss versuchen, sachlich kompetent zu sein, denn dann hat man eine gute Basis. Ne?
Absolut. Und man muss ein bisschen politisch werden in solchen Gremien. Man hat ja 6 Arbeitnehmervertreter, also mit mir sind wir 6 und 6 Anteilseignervertreter, dass man sozusagen auch Mehrheiten schafft. So, also das ist schon eine Aufgabe, große Verantwortung, weitreichende Entscheidung und auf der anderen Seite aber auch politisches Gespür und Geschick und selbstverständlich Durchsetzungsvermögen. Mhm. Ja.
Sie haben immer gut schlafen können in all den Jahren.
Das ist ein Geschenk.
Ist ein Geschenk.
Das ist ein großes Geschenk. Wenn ich was nicht habe, sind es Einschlafprobleme.
Aber was auch bei Ihnen ist, Sie sind ja jemand, der hat wirklich Power und Energie. Jetzt arbeiten Sie sehr viel, aber es gibt ja noch was außerhalb der Arbeit. Was ist da so eine Sache, die Sie gerne machen?
Also ich höre sehr gerne Musik und gehe auch gerne in Konzerte und sehr viel auch ins Theater. Also ich bilde ja Kulturmanager aus und über die vielen Jahre, 26 Jahre, wo ich das schon mache, hat sich natürlich jedes Jahr 25 neue Absolventen aufgebaut. Das ist ein Riesennetzwerk, die alle in der Kultur irgendwie aktiv sind. Und insofern bin ich sehr gerne im Bereich Kultur unterwegs. Gott sei Dank teilt mein Mann das. Also wir haben da ziemlich ähnlichen Geschmack. Und ansonsten reisen wir auch sehr gerne.
Und das machen Sie? Sie verreisen dann auch mal länger, aber Laptop muss dabei sein.
Ja, also in der Tat, wir waren gerade in Ostkanada 3 Wochen, haben eine Rundreise auf eigene Faust gemacht. Aber selbstverständlich ist das Laptop dabei, mit dem ich mein Buch geschrieben habe, aber auch das zweite Laptop dabei, wo meine Dinge über Beiersdorf laufen. Und selbstverständlich arbeite ich auch unterwegs oder nehme auch mal per Telefon an einer Aufsichtsratssitzung teil.
Ja, verstehe. Ja. Also Erreichbarkeit muss schon da sein und da spielt der Mann auch mit.
Da spielt mein Mann perfekt mit.
Und ich finde das so sympathisch, wie Sie das jetzt auch gebracht haben, weil man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, das muss ein harter Knochen sein, wenn man da oben sitzt. Ist aber gar nicht so.
Der kann gerne hart sein, aber charmant.
Aber charmant.
Sein. Aber charmant.
Das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Vielen
Dank. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Vielen Dank, Frau Fischer.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.